Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, guten Morgen, verehrte Damen, sehr geehrte Herren. Das heißt, wir haben zwei Damen, zwei Herren. Also das Publikum ist sicherlich noch ausbaufähig, was die Menge anlangt. Aber die Nacht war kurz, der Restalkohol ist noch nicht ganz beiseite geschafft. Insofern hat man etwas Mühe, in den Tag hineinzukommen. Und die Tore der Messe sind auch erst jetzt seit 10 Uhr geöffnet. Das heißt, es wird der ein oder andere sicherlich noch den Weg zu uns in die Halle 5 finden und dem Vortrag lauschen. Ach so, da war sogar noch gesperrt. Das heißt, ich versuche eine sehr lange, sehr, sehr lange Einleitung zu machen, dass die Leute die Sperre dann überwunden haben und zu uns stoßen werden. Ich bin heute hier, mein Name ist Martin Völker, ich bin hier der Vertreter des Osteuropa-Zentrum Berlin Verlag, langer Name, aber auch mit einem tollen, großen Programm. Unter anderem die Bücher von dem Herrn Barkleit haben wir im Angebot. Eins seiner Bücher, ein Buch passend zur Zeit, werden wir gleich hören als Vortrag. Sie können uns finden hier in der Halle am Stand F304. F304, Sie laufen vermutlich dreimal vorbei, aber beim vierten Mal sozusagen werden Sie uns sicherlich finden. Und da werden Sie nicht nur den Osteuropa-Zentrum Berlin Verlag finden, sondern auch den Antea Verlag und auch den Weißen See Verlag. Drei Verlage, quasi eine Verlagsgruppe, die Sie da finden, mit einem sehr heterogenen Programm. Wir haben auch etwas zum Litauen-Schwerpunkt, das ist die Eigenwerbung, die ich mir jetzt erlaube, wegen der langen Einleitung. Eine ostpreußische Autorin, die litauische Geschichten geschrieben hat, können Sie bei uns am Stand auch einsehen und drin schmökern. Ja, zu meiner linken Seite Gerhard Barkleit, zu dem ich so ein paar Sachen zur Einleitung sage, biografischer Art. Er wurde 1943 in Ostpreußen geboren und die Familie ist selbst geflüchtet vor der Roten Armee. Das finde ich ganz interessant, wenn wir nachher nochmal in die Diskussion eintreten, dass das vielleicht eine sehr spannende Sache sein könnte, Fluchtbewegung nach 45 und heute, ob es da gewisse Parallelitäten gibt, was man da vielleicht sozusagen aus der eigenen persönlichen Erfahrung noch dazu beitragen kann. Er studierte ab 1962 an der TU Dresden, promovierte in Physik, war wissenschaftlicher Assistent an der Bergakademie Freiberg. Da muss ich dazu sagen, ich kenne nur das Freiberger Bier, also die Freiberger Bergakademie kenne ich nicht, natürlich vom Hören sagen.
Die Brauerei ist auch größer als die Universität.
Das dachte ich mir fast, das dachte ich mir fast. Und das Bier ist auch kein schlechtes Bier. Also, 1973 wechselte er an das Zentralinstitut für Kernforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR in Rossendorf bei Dresden und arbeitete seit 1983 im Mikroelektronikforschungszentrum in Dresden-Klotzsche. Für mich als Berliner kaum auszusprechen, aber das gibt es. Er war beschäftigt dann am 1992 neu gegründeten Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden. Auch eine sehr spannende Kombination, wenn man sich das anschaut, was in Dresden passiert zurzeit. 2008 ging er in den Ruhestand und bei den vielen Aktivitäten als Publizist, die er entfaltet hat, würde ich eher auf einen Unruhestand tippen. Also Ruhestand kann man das eigentlich nicht nennen. Also einer unserer wichtigsten Autoren. Zum Thema die Flüchtlingskrise in aller Munde, obwohl das Wort, Sie sehen es meinem Gesicht an, Flüchtlingskrise mag ich eigentlich nicht so gerne aussprechen, weil Flüchtlingskrise, das klingt mir so sehr technisch und von Flüchtlingen mag ich eigentlich auch nicht sprechen, weil das immer so ein bisschen sich anhört, als würde man den Menschen nicht sehen, der hinter einem Flüchtlingsschicksal eigentlich steckt, was mir sehr wichtig wäre. Mir geht es als Berliner, wie anderen, nicht nur Berlinern, sondern anderen, die auf Dresden schauen und nicht vor Ort sind, dass man sich fragt, was passiert da eigentlich in Dresden? Was ist da eigentlich los? Dresden, wenn man Dresden noch vor, sagen wir mal, anderthalb Jahren gehört hat, dachte man an Elbflorenz, Zwinger, das Kupferstichkabinett und das Grüne Gewölbe. Und bei den Sachen, die jetzt da passieren, überlegt man sich, ist das grüne Gewölbe plötzlich braun geworden? Was ist da eigentlich los? Was stimmt da nicht mit den Dresdnern? Das Thema der Flüchtlinge ist ein überragendes Thema, mit Dresden verbunden. Dann kommt man in diese ganzen Sachen, dass einem sofort einfällt, Pegida, AfD, das ist so der hässliche Deutsche, der sich in Dresden zeigt, zumindest für mich als jemanden, der Dresden sozusagen räumlich fern steht. Zu erinnern ist natürlich noch an das, finde ich, beeindruckende, tolle Kunstwerk vor der Dresdner Frauenkirche. Da wird Herr Barkleit sicherlich auch einen Standpunkt dazu haben, der mich sehr interessieren würde. Das sind diese senkrecht aufgerichteten Buswracks, die vor der Frauenkirche stehen, von dem Künstler Manaf Halbuni. Sehr umstritten, dieses Kunstwerk, aber finde ich als sozusagen Mahnmal von Menschen, die aus einem Kriegsgebiet kommen nach Deutschland, durchaus beeindruckend. Und welche Stadt kennt sich nicht mit Kriegskrisen besser aus als Dresden? Das als kleine Einleitung, die Wir haben schon festgestellt, uns dazu beigetragen hat, dass wir jetzt nicht vier Leute sind, sondern doch ein paar mehr hier versammelt haben. Was für mich mir die Gelegenheit gibt, an unseren Referenten, Herrn Barkleit, überzugehen, der sein Buch vorstellen wird, das Sie bei uns am Stand natürlich auch sehen können. Sie können es auch kaufen auf freiwilliger Mussbasis. Lauschen Sie Herrn Barkleit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Muss ich an dem Mikro was tun? Nein, ne? Können Sie? Ja, okay, es geht. Ja, meine Damen und Herren, ich will in kurzer Form Ihnen Gelegenheit geben, Ihren Blick nicht nur auf Dresden, sondern auf die ganze Welt oder die Welt als Ganzes ein bisschen nachzujustieren. Über Dresden ist in den letzten beiden Jahren sehr viel geredet und geschrieben worden, von auf den ersten Blick scharfsinnig erscheinendem Schwachsinn, teilweise in gutem Deutsch formuliert, nicht selten aber auch in einer Sprache abgefasst, die Schwierigkeiten der Autoren, vor allem mit der Grammatik, deutlich erkennen lässt, bis hin zu bewussten Falschdarstellungen. Aus Zorn über dieses Zerrbild meiner Heimatstadt, das mein Nachbar vielleicht auch ein wenig verinnerlicht hat, habe ich einen Essay geschrieben, den mein Verleger Streitschrift genannt hat, mit dem Titel Deutschland und die Flüchtlinge, Beobachtungen und Bekenntnisse eines Dresdner Bürgers. Mag es auch ein wenig pathetisch klingen, so behaupte ich dennoch, dass dieses Büchlein ein Ausdruck meiner Dankbarkeit dafür ist, in einem demokratischen Rechtsstaat leben zu dürfen. In aktuelle Debatten will ich mich trotz meines Alters immer noch einbringen, wenn ich es für nötig und sinnvoll halte. Gibt es darüber hinaus weitere Gründe, die es rechtfertigen, dass ich mich, wie das Cover zeigt, zum Thema Deutschland und die Flüchtlinge äußere? Noch vor meiner Geburt wurde ich zum Kriegsflüchtling. Nach den ersten Bombenangriffen auf Königsberg verließ meine schwangere Mutter im Frühjahr 1943 diese Stadt und suchte bei ihren Eltern Schutz, die in einem Dorf unmittelbar an der litauischen Grenze lebten. Ein Jahr später, im August 1944, wurde das Stadtzentrum durch die britische Luftwaffe völlig zerstört, wie auch in Dresden. Auch das Haus in der Nähe des Hauptbahnhofes, in dem meine Eltern gelebt hatten. Das ist aus einem russischen Buch ein Bild vom Königsberger Hauptbahnhof nach dem Bombenangriff. Im August, wie war das jetzt? Okay. Im August 1944 begann unsere Flucht vor der Roten Armee. Wir landeten in Sachsen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges kamen immerhin 12 Millionen Menschen aus dem deutschen Osten in die vier Besatzungszonen, aus denen bald die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik wurden. Leute meiner Generation sprechen noch von Ossis und Wessis. Die Integration dieser ungebetenen Gäste verlief zwar nicht völlig problemlos, war aber letzten Endes eine Erfolgsgeschichte. Unter meinen Vorfahren gab es zahlreiche Auswanderer. Wirtschaftsflüchtlinge würde man sie heute nennen. Vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts verließen viele Ostpreußen und suchten jenseits des Atlantiks in den USA, Kanada und auf Feuerland, einige in Australien, eine Chance und schickten Fotos, Postkarten an die Daheimgebliebenen. Hier der Blick, den jeder Auswanderer als erstes hatte, wenn er mit dem Schiff in New York einlief. Ein Beispiel für die Existenzgründung in Ushuaia, einer Stadt auf Feuerland zu Argentinien gehörend. Warum dieser meiner Vorfahren aus dem K des Barclays ein C gemacht hatte, vielleicht war es ein Schritt, um sich besser integrieren zu können. Von der Überwindung des Mittelmeeres durch afrikanische Migranten heute gehen, wie wir alle wissen, ganz andere Bilder um die Welt. Weshalb beschränke ich mich, wie der Untertitel sagt, auf Beobachtungen und Bekenntnisse? Ich strebte bewusst keine umfassende Darstellung an und erhebe auch keinen wissenschaftlichen Anspruch. Insbesondere zum Dresdner Phänomen Pegida, die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, gibt es inzwischen solide und materialreiche Studien. Ich nenne hier nur die Namen zweier Professoren an der TU, Werner Patzelt und Hans Vorländer. Manche Leser wünschen sich, ich hätte den Bogen weitergespannt, das Phänomen der globalen Migration umfassender abgehandelt. So schreibt zum Beispiel der Rechtsanwalt Friedrich Zempel: Ihren Ausführungen stimme ich zu 98% zu. Ich vermisse aber in Ihrem Buch folgende Themen, und er hat hier mal aufgelistet, wozu ich eigentlich seiner Meinung nach mich auch hätte positionieren sollen. Meine Antwort war: Sie führen einige Felder an, auf die ich in meiner Streitschrift nicht expresses verbis eingehe. Es handelt sich dabei um solche, für die ich mich, wie ich es im Buch auch ausdrücklich formuliert habe, nicht hinreichend kompetent fühle, weil ich entweder zu wenig gelesen habe oder zu wenig nachgedacht. Natürlich habe ich auch zu diesen Problemen, die er vermisst, eine Meinung. Um nur ein Beispiel zu nennen, ist für mich der vielbeklagte Fachkräftemangel vor allem ein hausgemachtes Problem der saturierten Wohlstandsgesellschaft, deren durchaus angenehme Seiten inzwischen auch wir Ossis genießen. Mit hausgemacht meine ich den Widerspruch zwischen fehlenden Fachkräften einerseits und nicht zu besetzenden Stellen andererseits. Warum meiden Abiturienten anstrengende Studiengänge, Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften? Weshalb gibt es bei ständiger Absenkung des Bildungsniveaus so viele Studien- und Schulabbrecher? Im Zentrum meines Büchleins steht der Umgang der Politik mit den Sorgen und Ängsten der Bürger. War der Atomausstieg, Sie können es auch nachlesen, eine Kapitulation der Politik vor den Ängstlichen im Lande, so wurden die im Herbst 2014 öffentlich gemachten Sorgen einer Vielzahl von Dresdner Bürgern vor einer massenhaften Zuwanderung von der Politik nicht nur ignoriert, sondern die Mahner ausnahmslos in die rechte Ecke gestellt. Das hat Deutschland gespalten und trotz Reaktionen provoziert. Nachdem ich Ihnen vorgestellt habe, was der eine oder andere in meinem Büchlein vermisst, will ich nun auch sagen, was ich im Einzelnen behandle, was ein politisch interessierter Dresdner Bürger ohne große Mühe beobachten, recherchieren und reflektieren kann. Ich lasse das jetzt eine Weile stehen, sodass Sie nachlesen können, weil ich nicht jedes dieser Kapitel gesondert vorstellen möchte. Die ersten beiden Punkte habe ich streng genommen schon angesprochen, auch die Bürgerbewegung Pegida. Dazu vielleicht nur so viel: mit der Gründung dieser Pegida-Bewegung hat ein mehrfach vorbestrafter Kleinkrimineller die Landes- und Bundespolitik regelrecht vorgeführt. Für mich ein Armutszeugnis unserer Politikprofis, aber auch für die Heerscharen von Politikwissenschaftlern an den Universitäten und den parteinahen Stiftungen. Mit der zunehmenden Radikalisierung verspielt Pegida allerdings den Kredit bei Dresdner Bürgern. Dennoch ist die Zahl von etwa 2000 Sympathisanten, die den harten Kern bilden, erstaunlich hoch und auch stabil. Das ist eine Aufnahme von einer montäglichen Veranstaltung, die also sehr hohe Besucherzahlen hatte. Es waren ja zu Spitzenzeiten 20.000 und mehr Leute, die sich dort versammelt hatten. Und kleiner Einschub: der sächsische Landtagspräsident ließ ich mal mit der Bemerkung zitieren, 75% dieser Leute sind meine Nachbarn. Unter der Überschrift "Der Sozialstaat und die Flüchtlingswelle" thematisiere ich das Politikversagen in der Flüchtlingskrise. Ich gebrauche diesen Begriff. Lothar Fritze, an der TU Chemnitz Lehrender und am Dresdner Hannah-Arendt-Institut angestellter Moralphilosoph, also mein ehemaliger Kollege, schrieb unserer Regierung angesichts der Flüchtlingswelle eine eindringliche Mahnung ins Stammbuch. Ich zitiere ihn: "Die Repräsentanten des demokratischen Rechtsstaats sind nicht befugt, im Resultat einer spontanen Gefühlsaufwallung oder in kalkulierter Verwirklichung einer politischen Utopie die gesamte Menschheit als potenzielle Mitbürger zu behandeln und von ihrem Volk die dazu nötigen Solidaritätsleistungen zu erzwingen. Die Rettung der Welt ist kein Verfassungsziel." In dem Abschnitt "Die überalterte Spaßgesellschaft" überschrieben, setze ich mich mit der Frage auseinander: warum bekommen unsere Töchter und Enkeltöchter keine Kinder? Deutschland schafft sich ab. Sarrazin, sein Buch, was ihm so um die Ohren gehauen wurde von den Medien, vom Mainstream. Das westliche Modell mit seinem extremen materiellen Wohlstand, einem hohen Innovationspotenzial und der Gleichberechtigung von Mann und Frau reproduziert sich nicht mehr. Dadurch gewinnen auf Dauer diejenigen Minderheiten die zahlenmäßige Oberhand, deren Wertvorstellungen und Lebensweise mit einer hohen Geburtenrate verträglich sind. Frauen sind sich, so meine Meinung, mein Bekenntnis, der Tatsache zu wenig bewusst, dass allein sie neues Leben gebären können, in dieser Hinsicht wahrhaft begnadet sind und etwas Besonderes, das die Gesellschaft hegen und pflegen sollte. Diese anthropologische Konstante, also der Unterschied, sollte den Ausgangspunkt für Überlegungen zur Gleichstellung von Mann und Frau bilden. Kern des nächsten Kapitels, die Komplementarität von Rechten und Pflichten, ist folgendes: die Komplementarität von Rechten und Pflichten in dem Sinne, dass der Bürger in einem geordneten Staatswesen nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat, wird zwar von niemandem ernsthaft bestritten, in der gesellschaftlichen Realität heutzutage aber keineswegs durchgängig praktiziert. Eine solche Komplementarität kann auch der deutsche Wohlfahrtsstaat nicht überwinden, nicht für seine angestammten Bürger, deren Vorfahren in Jahrhunderten Deutschland zu dem gemacht haben, was heute so manchem auf dieser Welt als Paradies erscheint, schon gar nicht für die Flüchtlinge. Diese kommen in ein wohlhabendes Land, zu dessen Wohlstand sie nichts beigetragen haben und in absehbarer Zeit auch nicht entscheidend beitragen können. Ein allgemeines Menschenrecht auf freie Wahl des eigenen Wohnsitzes beispielsweise muss zwangsläufig, also komplementär, mit der Pflicht verbunden sein, das Leben aus eigener Kraft bestreiten zu können. An dieser Stelle will ich auf meine Beobachtungen im christlichen Milieu verweisen. Die Einstellungen zu Flüchtlingen reichen von der sich auf Christus berufenden, uneingeschränkten und voraussetzungslosen Barmherzigkeit bis zu der Erwartung, dass die Flüchtlinge um Hilfe bitten müssten. Erstere Einstellung findet man vor allem bei den Vertretern der Amtskirche. Letztere formulierte ein Leser in seiner Zuschrift an mich so: Natürlich muss man als Christ Flüchtlingen helfen und sie unterstützen. Aber für mich ist ein echter Flüchtling ein Bittender und kein Fordernder. Das Kapitel nenne ich eine Bilanz mit Fernblick. Flüchtlingskrise und globale Migration bezeichnet die Bundeskanzlerin als größte Herausforderung im 21. Jahrhundert. Man sollte misstrauisch gegenüber allen sein, die glauben, sie haben die, Klammer auf, einfache, Klammer zu, Lösung. Apokalyptische Szenarien haben gegenwärtig eine gewisse Konjunktur. Man muss nicht die Offenbarung Johannes lesen in der Bibel. Man braucht auch nur den Buchtitel eines der letzten Bücher des aus dem Fernsehen bekannten, auch Physikers Harald Lesch, zitieren, der ein Buch geschrieben hat und den Titel gab: Die Menschheit schafft sich ab. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen einen Eindruck vermittelt zu haben, wie ich versuche, mich in die Suche nach Lösungen existenzieller und scheinbar nicht lösbarer Probleme einzubringen. Nicht alles, was ich denke und schreibe, wird Ihnen allen gefallen. Aber es lohnt sich, meine ich, für dieses herrliche Land, wie Deutschland in einer Leserzuschrift an mich genannt wurde, für dieses herrliche Land zu streiten. Die Gelegenheit haben Sie jetzt, wenn Sie wollen, mit mir zu streiten.
Ich zeige Ihnen das Buch nochmal, um das es hier geht. Und Sie merken vielleicht auch schon die Anmoderation und das, was als Vortrag folgte, das ist nicht unbedingt eine Linie, was aber auch das Spannende auch in unserem Buchprogramm ausmacht. Und die Frage, wer ist ein Flüchtling, wie gehen Flüchtlinge mit uns um oder umgekehrt, da geht ein Riss durch Freundschaften, durch Familien, durch Kegelclubs. Das ist also eine ganz wesentliche Frage, aber solange man sich sozusagen zusammensetzt und miteinander diskutiert und streitet und spricht, finde ich das eine gute Sache. Wenn es unter Ihnen jemanden gibt, per Wortmeldung, würden wir gern noch ein bisschen ins Gespräch kommen, die letzten 5 Minuten. Das würde mich freuen, zum Beispiel zu der Frage, ja, was ein Flüchtling ist, also jemand, der bittet oder jemand, der fordert. Das ist natürlich eine ganz heikle, auch finde ich in dieser Form, natürlich eine ziemlich schroffe Formulierung. Also ich habe mich mal in Berlin sehr unbeliebt gemacht im letzten Jahr, wo ich am 9. November eine Diskussion geleitet habe zu dem Thema und schon gesehen habe im Auditorium, da waren schon so ein paar Pegida-Leute mit dabei und ich dann gesagt habe, was ist 1990 passiert? Da hat die alte Bundesrepublik auf einmal 16 Millionen Flüchtlinge bekommen, die sich also alle weitgehend wunderbar integriert haben. Also das ist durchaus machbar. Also damit macht man sich auch in Berlin, in dem liberalen Berlin, also keine Freunde. Ja, Sie haben das vorhin so referiert, Herr Barkleit, also was ein Flüchtling ist, bittend oder fordernd. Wie wäre denn Ihre eigene Position dazu?
Wollen Sie sich erstmal zu Wort melden? Ja. Bitte. Lass mal. Oder. Bis Sie das Mikrofon haben, sage ich ganz kurz, ich bin da auch gespalten in mir selber. Da ich nun Flüchtling gewesen bin und in Sachsen relativ gut aufgenommen worden bin, kann ich also das nachvollziehen, dass diese Menschen, die wirklich bedürftig sind, erstmal erleichtert sind und aufatmen, durchatmen, dass ihr Leben jetzt nicht mehr bedroht ist, dass sie, wenn auch unter beengten und Bedingungen, die sie nicht besonders schön finden, aber zunächst mal einfach Sicherheit, sicher leben, sie haben ein Dach über dem Kopf und sie werden verpflegt. Und das ist das, was anfangs auch mir widerfahren ist. Da musste ich nicht drum bitten.
Ja, ich bin aus München, auch zurzeit tätig als Pate von Flüchtlingen. Zunächst mal, die eine Beobachtung teilt, glaube ich, jeder. Die meisten Flüchtlinge, die hierher kommen, oft auf unsäglich schwierigen Wegen, erwarten ein Schlaraffenland, auch an Sozialversorgung. Diese Erwartung muss man meistens enttäuschen. Die meisten auch in München, im Raum München sind natürlich untergebracht in zum Teil ziemlich erbärmlichen Erstaufnahmelagern, später auch etwas verbesserten. Alle suchen eine Wohnung, alle suchen Arbeit, wenn sie einigermaßen noch gut integrierbar sind. Wir haben zwei Beobachtungen gemacht durch die Bank. Einmal eine große Hilfsbereitschaft, gerade unter Christen, manchmal auch Ausländern, die dann ihren eigenen Leuten helfen können. Das ist in der ersten Phase ja relativ gut gegangen, zumindest in weiten Teilen Bayerns. Zum anderen aber ist die nächste Stufe der Integration doppelt schwierig. Das heißt, das reicht ja bei mir zum Beispiel als Pate, ein syrisches Ehepaar, hin von Ämtergang und bis hin natürlich zu einer persönlichen Zuwendung, Betreuung, was die meisten schon schätzen, weil sie ja dann in diesem Niemandsland oft verloren sind. Sprachunterricht, aber auch natürlich Ämter, Ärzte und so weiter. Die Versorgung wäre da. Wir sehen aber ein ungeheures Defizit an, ja, kann man sagen, an schnellen Lösungen. Das heißt, die Bürokratie wächst mit den Problemen, die auf uns zukommen. Ein Beispiel, wir haben ein Wohnungsamt in München, ein ziemlich großes. Das wird eingerannt jeden Morgen von Flüchtlingen, die Arbeit suchen, vor allem auch eine eigene Wohnung natürlich, und die sich nicht mehr auskennen. Das ist also ein Druck. In jedem Stockwerk stehen 3-4 Security People, die dann eigentlich dafür sorgen, dass erstmal Ordnung ist, die Zulassung beschränken. Dann ein großes Jammern und Fluchen natürlich. Das heißt, diese Stufe, man möchte ihnen weiterhelfen, ist ganz minimal erst verwirklicht und lässt sich wahrscheinlich auch nicht weiter so schnell lösen. Ich fürchte gar nicht. Zum Beispiel Arbeitsvermittlung. Viele Kleinbetriebe sind bereit, die man zu nehmen, gerade wenn Vorkenntnisse da wären. Die Qualifikationsbescheinigung ist unheimlich schwierig zu erreichen und dann dauert es über ein Jahr lang, bis die überhaupt mal anfangen können. Das ist also ein für mich unlösbares Problem.
Danke für Ihren Wortbeitrag. Haben wir noch einen anderen Beitrag? Ob wir das Mikro nochmal schnell nach hinten geben können? Vielleicht mal das Mikro nach hinten.
Niethammer ist mein Name. Ich habe eine ganz allgemeine Frage. Und zwar das Verhältnis zwischen Asylgewährung und Integration. Also in den Zeitungen der Politik, die spricht ja immer, wenn die Flüchtlinge kommen, geht es um Integration. Also wenn ich mal im Lexikon nachschaue, was Asyl bedeutet, ist es ja eigentlich ein vorübergehender Schutz, bis eben die Verhältnisse in dem Land, wo die Flüchtlinge herkommen, wieder besser sind, dass sie zurückgehen können. Also man verbindet hier Asylgewährung mit Integration. In Wahrheit müsste man doch sagen, Einwanderung. Das hat doch mit Integration, sag ich mal, in dem Sinne nichts zu tun, das Asyl. Wie sehen Sie denn das? Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Es geht hier gar nicht mehr um Asyl, sondern eigentlich um Einwanderung im Endeffekt.
Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass die Wirtschaft ja den Eindruck erwecken konnte, dass Deutschland aus eigener Kraft nicht in der Lage sei, sich so zu reproduzieren, dass wir unseren Wohlstand, den wir gerne genießen, auch beibehalten können. Das heißt, dass wir auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sind und möglicherweise wurde das dann so interpretiert, wir müssen also alle, die jetzt zu uns gekommen sind, müssen wir integrieren, damit sie für uns arbeiten können. Also vor allen Dingen für uns, der wird die Rente beziehen. Ich meine, wir sind ja, ich nehme an, Sie sind auch nicht mehr berufstätig. Also wir sind ja darauf angewiesen, dass man uns ernährt und so weiter, so gut ausstattet, wie wir eigentlich mit unserer Rente ausgestattet sind. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Asyl ist in dem Sinne ein vorübergehender Zustand, wo Menschen, die tatsächlich bedroht sind. Und da gibt es ja also auch Zweifel. In der letzten Nummer von Cicero hat ein Libanese, der seit 40 Jahren hier lebt, geschrieben, dass seiner Meinung nach 90% der, oder seinen Beobachtungen und Recherchen nach, 90% der Syrer, die zu uns kommen, ja praktisch in dem Sinne gar keine Bedürftigen sind, sondern sie haben sich seit Jahren darauf vorbereitet, haben ihre kleinen Geschäfte und Unternehmen, die sie in Syrien hatten, verkauft, um von dem Geld dann auch die Schlepper bezahlen zu können, dass Gastarbeiter in Syrien aus anderen Ländern des Nahen Ostens die Chance jetzt sehen, nach Deutschland zu kommen. Also die Frage ist eben mit dieser menschlich verständlichen, ungebremsten und ungehinderten, unkontrollierten Zuwanderung, die Frau Merkel da ermöglicht hat, was ist da wirklich in unser Land hineingekommen und wer von diesen Menschen ist hilfebedürftig, auch im Sinne für mich als Christ, dass ich sage, natürlich muss man diesen Menschen helfen. Aber das bedeutet für mich tatsächlich ein Dach über dem Kopf, zu essen zu geben und die Sicherheit, dass sie also gefahrlos das Haus verlassen können, dass sie sich der Gegend umsehen können. Und wer möchte, kann versuchen, Arbeit zu finden. Also die Generation meiner Eltern, die also aus Ostpreußen, Schlesien und wo überall dann hergekommen sind, in das Restdeutschland, die haben sich natürlich als erstes bemüht, Arbeit zu finden. Und es war ihnen so, sie hatten es so verinnerlicht, dass sie das von ihren Kindern auch verlangten. Also 14 Jahre Schule, Abitur muss nicht sein, Beine nicht mehr unter meinen Tisch stecken, sieh zu, dass du dich selber ernährst, dass du in die Lage dich versetzt. Das heißt, der Druck, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder sich persönlich weiterzuentwickeln, beruflich, der war ganz einfach auch von den Eltern ausgeübt worden, was heutzutage, ich glaube, in sehr vielen Familien gar nicht mehr der Fall ist.
Das soll das Schlusswort sein an dieser Stelle. Unser Autor ist noch am Stand F304. Mit ihm können Sie sprechen. Kommen Sie zu uns, gucken sich die Bücher an. Und was ich Ihnen noch mit auf den Weg gebe, dass bei aller Kritik an Angela Merkel, wir können froh sein, dass wir sie haben. Nach Merkel kommt Seehofer und dann wird es ganz dunkel. Insofern wünsche ich Ihnen einen guten Tag hier auf der Messe. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.